Mir ist nachher dann nochmal im Lauf der Jahre so die Frage gekommen oder dieser Gedanke, wenn Gott das so führt, dass es halt so wird, dass ich alleine lebe, als Single lebe. Gott will ja immer schenken. Also der will einem ja nichts nehmen, das ist ja nicht seine Absicht, sondern er will uns beschenken. Also will er mich damit auch beschenken. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Was könnte denn da für ein Geschenk drin liegen?
In dieser Podcast-Folge über das Ledigsein in der Offensive junger Christen sprechen Rahel Rasmussen und ich, Nathanael Pfitzner, mit Ursula Reder und Rebecca Havemann. Beide haben dabei sowohl unangenehme als auch motivierende Erfahrungen geteilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich würde noch kurz davor noch sagen, so ein bisschen das Ziel von dem Podcast ist einfach generell einen Einblick in das Leben von Ledigen zu bekommen in der christlichen Kommunität, nicht nur als Christ selbst, sondern auch in der Kommunität vor allem und so die Höhen und Tiefen und ihre Vor- und Nachteile. Genau, und da würde ich mit dir beginnen, Rebecca, so die erste Frage, und zwar, was bedeutet dich für dich konkret mit anderen Menschen verbunden zu sein?
Ich möchte ein Mensch sein, der nahbar ist, dem man begegnen kann, vor dem man keine Angst hat. Und ich möchte dann mich nicht verstecken müssen, sondern ich möchte, dass der andere mich sehen und hören kann, wie ich bin. Und umgekehrt eben auch, dass Menschen, dass ich Menschen in ihrer Tiefe auch sehen und wahrnehmen kann. Und das schafft eine Verbundenheit, die mir wichtig ist und die Gespräche und Begegnungen dann auch wertvoll macht. Und der Aspekt des Verbundenseins in einer Gemeinschaft, in unserer Gemeinschaft jetzt, ist ja auch die Zeit, dass wir es über lange Zeit sind. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der OJC und die Verbundenheit zu vielen hier ist gewachsen und wächst weiterhin, verändert sich. Das ist mir sehr kostbar.
Geht es dir da ähnlich, Ursula? Oder hast du vielleicht auch einen anderen Gedanken dazu?
Verbunden sein heißt für mich auch voneinander wissen. Und das fördern wir ja in der Gemeinschaft auch speziell mit dem Austausch. Also mich zeigen, aufrichtig und vielleicht auch manchmal mehr, als ich das natürlich auf jeden Fall mehr, als ich so im einfachen Gespräch tue, sondern ja, aufrichtig sein, voneinander Anteil geben und umgekehrt genauso auch Anteil nehmen bei den anderen. Ich finde, das schafft Verbundenheit, miteinander an Aufgaben stehen, natürlich ja, miteinander Probleme lösen oder Feste feiern, das schafft auch. Aber ich glaube, so dieses umeinander Wissen, irgendwie mich zeigen und den anderen kennen. Und das, was Rebecca sagte, stimme ich zu. Die Länge der Zeit macht echt was aus. Also wir können jetzt unser Beispiel auch gut bringen. Also sich gut kennen, auch Konflikte miteinander durchstehen, Dürrezeiten miteinander durchstehen, aber dann auch schöne Sachen miteinander erleben. Also auf die Länge der Zeit vertieft das auch eine Beziehung.
Dann will ich auch mit dir weitergehen und zwar nämlich, fühlst du dich in der Gemeinschaft, also der OJC, angenommen und sicher? So, wie spürst du das in deinem Alltag? Da geht es so vor allem um die Bedürfnisse für dich als Person in der Gemeinschaft.
Ja, ich fühle mich angenommen und sicher in der OJC als ledige Frau, das kann ich schon so sagen. Wenn ich jetzt über Bedürfnisse nachdenke. Also ich glaube, ich habe schon ein arges Bedürfnis nach Zugehörigkeit zum Beispiel. Das ist für mich ganz wichtig, irgendwo hingehören oder dazugehören. Ich denke, das ist auch was ich als Ledige eben nicht in der Familie erlebe oder in der Ehe. Das ist ja nicht da. Also suche ich das irgendwie woanders. Und dieser Aspekt der Zugehörigkeit, den finde ich in der Gemeinschaft vielleicht ein bisschen leichter zu befriedigen oder dem ein Stück weit zu erleben, als ich das vorher in einer Gemeindesituation erlebt habe. Weil wir uns eben vertieft kennen, weil wir Wert drauf legen, dass Beziehungen ehrlich sind, dass man sich zeigt. Und das schafft ja einfach was. Ja, also Zugehörigkeit wäre ein wichtiges Bedürfnis und das ist hier gut aufgehoben.
Wie ist es bei dir, Rebecca?
Angenommen fühle ich mich auf jeden Fall, auch von einzelnen Menschen und auch von der Gemeinschaft. Angenommen mit meinem So-Sein, wie ich bin, mit den Begrenzungen, die manchmal sehr stark zutage treten, auch mit meinen Stärken, was ich kann, dass andere das wissen, auch anfragen, auch das herauslocken. Dann finde ich die Frage, ob ich mich hier sicher fühle, die finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Also auf jeden Fall fühle ich mich sicher. Sicher auch im Zusammensein mit Menschen. Aber sicher wäre eigentlich nie die Vokabel, die ich gefunden hätte. Aber ich bin hier zu Hause, also so zutiefst, mit meinem Erwachsenensein. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich gegen andere Optionen entschieden und bin mit meinem ganzen Sein hier. Und das bedeutet mir die Gemeinschaft auch. Und in dem fühle ich mich tatsächlich auch sicher.
Das stimmt mit diesem Begriff sicher. Wäre jetzt auch nicht mein erstes Eigenschaftswort oder so geworden. Aber da ist wirklich was dran im Sinne von, wir haben uns festgelegt irgendwie. Also ich weiß, dass ich in der OJC jetzt nicht gleich den Boden verlieren würde, den Boden der Gemeinschaft, wenn ich halt mal was ganz Blödes mache oder mich ganz doof verhalte oder mich irgendwie in die Nesseln setze oder sonst was. Also dass dieses, so wie man ja sagt, eben, also eine Familie gibt ja auch einen sicheren Rahmen, ja. Da weiß ich gehöre da rein, auch wenn ich vielleicht das schwarze Schaf bin oder wenn ich vielleicht mal irgendwie nicht dem entspreche, wie man das sein sollte. Und so irgendwie erlebe ich das eigentlich auch hier. Das wäre mir gar nicht so bewusst geworden, wenn du nicht dieses Wort gebraucht hättest, weil genau so ist es eben auch. Vielleicht bin ich mal das schwarze Schaf oder vielleicht entspreche ich nicht so ganz allen Vorstellungen und doch weiß ich gehöre hierhin und der Boden ist da und es wird mich jetzt keiner vor die Tür setzen. Deswegen.
Ja, und dazu gehört eben, dass wir, also dieses kleinste gemeinsame Nenner, das hört sich ja so negativ an, aber wir sind einander gut. Und ich weiß, dass die Leute mir gut sind, selbst wenn wir einen Konflikt haben. Und darunter ist ein, wir haben uns füreinander entschieden und stehen zueinander. Und ich merke, also ich mag keine Konflikte, ich bin froh, wenn ich sie nicht habe. Aber ich hatte noch nie einen Konflikt, der mir das Gefühl gibt, oh, ich kann jetzt hier nicht mehr sein oder so. Also die tiefste Basis meines Seins hier, empfinde ich bisher, wird zum Beispiel von äußeren Stürmen oder Konflikten oder anderen Sichtweisen nicht angegriffen. Und das andere zum Sicher, also das ist einfach eine sehr interessante Vokabel, die du da sagst, weil mir fällt auf emotional, dass ich empfinde, dass die Geschwister, die sind da, also die Geschwister in der OJC, die stehen neben mir. Also der Sicherheitsaspekt von wegen, also ich bin nicht allein. Und auch wenn schlimme Dinge passieren würden, wenn die OJC pleite geht oder wenn wir kein Geld mehr haben, um unser Leben zu finanzieren oder wenn Krieg ausbricht. Ich werde all das erleben mit denen, die hier sind und mit denen, die wir uns versprochen haben, beieinander zu bleiben. Die Hochs und die Tiefs. Und ich werde auch für die anderen dastehen und ihre Hochs und Tiefs mitgehen. Das gibt sehr viel Sicherheit.
Ursula, hast du dich denn bewusst entschieden? Ich habe das so aus den Interviews ein bisschen ausgelesen, dass anfangs für dich nicht so war. Allein zu leben oder Single zu sein. Und wie ist es denn für dich? Also wie hast du das denn so erlebt über die Zeit und das vor allem, wie hast du das gefühlt anzunehmen?
Also darüber könnte ich euch jetzt die nächste Dreiviertelstunde locker erzählen. Das ist schon echt mein Lebensweg. Also das hat Zeit gebraucht und war schon sehr wesentliche Schritte in meinem Leben, weil ich war immer sicher, ich würde heiraten. Und ich fand auch, ich hätte das verdient irgendwie, so wie alle anderen auch. Ja, kommt mal einer und nimmt mich und trägt mich auf Händen durchs Leben. Das fand ich ganz, der Prinz auf dem weißen Pferd. Irgendwie so, diese ganzen Träumereien und Vorstellungen. Ich habe auch Freundschaften mit Männern oder Beziehungen mit Männern, also habe es versucht. Die gab es auch in meinem Leben, aber ich bin da immer, oder wir sind immer gescheitert. Es ist einfach nie gelungen. Und das war wirklich schwer. Also ja, das ist kein schönes Erleben, wenn eine Beziehung scheitert, in die man viel Hoffnung gesetzt hat oder wo die Perspektive war, das wird jetzt was und wir werden eine Familie gründen. Aber es war wie so ein Aufwachen auch irgendwie, wie wenn... Also so, ich habe immer so beschrieben, mein Herz ist gebrochen, ja, sagt man ja. Und aber so im positiven Sinne, da ist wie was zerbrochen, was so um mein Herz rum war, dieser eiserne Ring, der auch verhindert hat, dass Gott wirklich in die Tiefe meines Herzens kommen konnte. Das ist da passiert irgendwie auch. Das kann man ja nicht sich wünschen oder machen, aber es kann halt geschehen. Und so habe ich das wahrgenommen, dass ich so verletzlich geworden bin und so offen, also so wirklich bis ins Weiche hinein, der Herzhaut. Und da konnte Gott, und das hat er auch gemacht, da ist er auch hingekommen und ist mir da begegnet. Und ich glaube, das war für mich ein ganz wesentliches Erleben, dass Gott viel tiefer zu mir kommt durch die Erschütterung, als ich mir das je hätte vorstellen können. Und dadurch ist auch in meinem Leben einfach, sind manche Perspektiven einfach anders geworden. Und dann war es eben ein langer Weg, noch zu erkennen, was sind denn so die Gründe, warum funktioniert eine Beziehung nicht oder warum konnte ich die nicht, sind wir da nicht weitergekommen, was liegt an mir? Gibt es da noch was in meinem Leben, was ich vielleicht mal anschauen müsste? Die Fragen kommen natürlich auch. Und auch wirklich eine ganz wichtige Frage war, kann ich Ja sagen zu dem, wie Gott jetzt es eben auch geführt hat? Also könnte ich auch Ja sagen zu einem Leben als Single? Also kann ich da einwilligen? Und dieses Wort einwilligen war ganz wichtig für mich. Genau, mal so weit erst.
Ja, wie ist es für dich? Wie ist es bei dir? Hast du dich bewusst entschieden, alleine zu leben oder ist es eher so gekommen? Und wenn ja, du dich entschieden hast, warum?
Also nein, ich habe mich auf keinen Fall so entschieden und ich lebe ja auch nicht alleine. Ich bin in einer großen Familie groß geworden und ich wollte immer eine große Familie haben und ein offenes Haus und einen großen Tisch. Und zu erleben, dass mein Leben anders wurde, als ich es mir vorstelle, ich meine, das tun wahrscheinlich alle, weil unsere Vorstellungen in der Kinder- und Jugendzeit oft der Realität nicht entsprechen, aber... dass mein Leben auch sehr anders wurde als das von anderen jungen Frauen, das hat mich sehr gekränkt. Und ich finde mein Ledigsein bis heute eine Zumutung, die Gott mir nicht erspart hat, mir zumutet. Ich würde schon sagen, dass es daran viele Aspekte gibt, an denen ich auch gewachsen bin. Ich bin einen Weg gegangen. Bin darüber jetzt nicht verzweifelt oder so, nicht mehr. Aber es ist nichts, was ich gesucht habe und ich finde es auch nicht gut, muss ich mal so sagen. Also ein Leben ohne Kinder zum Beispiel, keine eigenen Kinder zu haben, ist für mich, war viele Jahre überhaupt gar nicht vorstellbar und auch jetzt fällt es mir sehr schwer. Ich bin sehr dankbar, in einer Gemeinschaft zu leben, in denen, also wo ich nahe Beziehungen haben kann zu Frauen, zu Männern und zu Kindern, geschützte Beziehungen in einem guten Rahmen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wüsste nicht, wie ich leben könnte in der normalen Welt ohne das als Single.
Siehst du aber denn Vorteile auch in dem Single-Sein?
Wirklich Vorteile zu sehen, das ist irgendwie auch ein sehr technisches Wort. Also würde mir jetzt so schnell nicht einfallen.
Wie ist es für dich, Ursula? Hast du irgendwie Vorteile, die du eben daneben merktest? Ja, das ist ganz gut, wo ich tatsächlich vielleicht alleine nur so entscheiden muss, zum Beispiel.
Die Frage ist so die Standardfrage, die man immer gestellt kriegt als Single. Hm. Die erste lautet immer, kann man überhaupt glücklich sein ohne Ehebeziehung oder überhaupt Partnerbeziehungen? Die zweite Frage, also ja, kann man. Und die zweite Frage ist immer dieses, was ist denn der Vorteil? Das musst du, und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mir diese Frage sehr oft gestellt. Weil eben, wie Rebecca das auch beschreibt, das ist wirklich ein Weg. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns sehnen nach dieser nahen Beziehung in der Ehe oder in der Partnerschaft. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann ist das ein Schmerz und es bleibt was leer und es ist einfach nicht so leicht, damit sich zu arrangieren oder sich eben einzuwilligen oder damit zu leben. Und die Frage, was könnte es denn aber auch an guten Zeiten haben, die kommt dann ja ganz, also die hilft einem ja jetzt nicht nur immer zu starren auf das, was habe ich nicht, sondern auch mal den Horizont ein bisschen größer zu machen und zu sagen, aber was habe ich denn? Deswegen ist es auch so eine wichtige und grundsätzliche Frage. Früher hieß das immer so ein bisschen, ja, die Verfügbarkeit, das hast du, glaube ich, auch in dem Grammatikauszug steht das, glaube ich, auch. Man kann sich mehr zur Verfügung stellen. Stimmt. Ob das jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht.
Für manche ist es.
Ich meine, es ist schon, ich sehe das natürlich in der Zusammenarbeit und im Zusammenleben mit den Familien und Ehepaaren. Ich habe schon eine große Freiheit in der Art, wie ich meine Zeit einteile, wie ich mein Leben einteile. Die Entscheidungen, die ich treffe, die muss ich jetzt nicht mit 5 Leuten abstimmen oder mit 4, oder, sondern halt nur mit Gott und mir. Also diese Freiheit und der Freiraum, ich glaube, das ist schon was ich als positiv erlebe inzwischen. Und wo ich auch nicht sicher bin, ob ich das nochmal anders haben wollte. Obwohl ich ja immer sage, ich bin erst 65, ich könnte gut noch heiraten. Aber an der Stelle wäre es, glaube ich, echt schwer, weil da gewöhnt man sich schon auch dran, an die Freiheit, an das Freie entscheiden können, an diese Räume, die man füllen kann. Mir ist nachher dann nochmal im Lauf der Jahre so die Frage gekommen oder dieser Gedanke, wenn Gott das so führt, dass es halt so wird, dass ich alleine lebe, als Single lebe. Alleine lebe ich ja nicht, aber als Single. Dann hat er sich ja, also dann, Gott will ja immer schenken. Also der will einem ja nichts nehmen, das ist ja nicht seine Absicht, sondern er will uns beschenken. Also will er mich damit auch beschenken. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Was könnte denn da für ein Geschenk drin liegen? Und ich glaube, die Frage hat für mich ganz viel Gutes bewirkt oder Positives. Die Frage, was für ein Geschenk von Gott könnte in dieser Lebensform liegen? Das ist ein bisschen gegen den Strich gebürstet, aber die war für mich ganz wegweisend. Irgendwie. Und an der Stelle, ich sage jetzt einfach ein bisschen mehr, du könntest ja dann nachher irgendwie. An der Stelle fing ich nämlich an, meine Schwestern in der OJC mal zusammen zu trommeln und zu sagen, was ist denn das Geschenk in eurem Leben von Gott? So fing das an mit dieser Gruppe der Ledigen, die mal eine Zeit lang sich getroffen hat in der OJC. Und das war eigentlich die Leitfrage. Und das war sehr, sehr interessant von den anderen mal zu hören, weil jede Geschichte ist anders. Und ja, aber
ich würde gerne nochmal auf das Wort Vorteil, hast du das genannt, ne? Vorteil.
Ja, es, ja.
Weil ich merke, dass ich mich an diesem Wort stoße im Verhältnis zum Thema, weil es ja eine Wertung ist. Und ich merke, dass ich eine ledige Frau bin, dass ich nicht verheiratet bin, keine Kinder habe, ist ja nur ein Aspekt meines Lebens. Und also wenn man sich entwickelt und Wege geht und auch schwere Wege geht, dann gehören aber trotzdem immer alle Aspekte mitten rein. Also Ursula ist eine andere Frau als ich und sie lebt ihr Single-Sein anders als ich. Und also diese fertigen Wörter, die man benutzt, wie Vorteil, Nachteil oder so, passt da für mich nicht, weil man das Menschsein so ja gar nicht beschreiben kann. Also natürlich wäre ich, hätte ich mich anders entwickelt, wenn ich jetzt vielleicht schon mit 20 jemanden kennengelernt hätte und jetzt inzwischen seit 25 Jahren verheiratet wäre oder so. Aber trotzdem ist meine Entwicklung weitergegangen und die Frage nach ledig sein und nicht ist ein Aspekt von sehr vielen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Aber die Frage, wie Ursula sie umformuliert hat, die trifft es eher, ob ein Geschenk daran in dem Ledigsein liegen kann. Also ich kann natürlich benennen, es liegen viele Geschenke in meinem Leben, ja, in meinem Rebecca-Leben. Aber ob dann in diesem Aspekt, dass ich lebe ledig, Geschenke drin liegen, das ist, ich finde, gut formuliert.
Dann würde ich weitergehen und zwar, Rebecca, gibt es für dich eine konkrete Person in deinem Leben, die dir besonders wichtig ist? Und was macht diese Person so für dich besonders?
Ich weiß, dass es der Reichtum meines Lebens oder vielleicht, wie Ursula sagen würde, das Geschenk meines Lebens oder so, würde ich sagen, sind meine Beziehungen zu Menschen. Und da würde ich sagen, dass ich viele Freunde habe und ich kann... Ich habe aber auch eine Gemeinschaft und ich würde, wenn ich nachts um 3 aufstehen muss und vielleicht 30.000 Euro herholen muss, weil warum auch immer, dann würde ich hier zu jedem gehen. Also diese Art von Vertrautheit oder ich gehöre zum anderen im Notfall, gehe ich einfach davon aus, dass ich das kann. Könnte schief gehen, aber davon gehe ich erstmal aus. Hm. Aber natürlich habe ich Beziehungen, die haben ja auch Phasen und manchmal ist es dann intensiver und dann ist es auch weniger intensiv, aber deshalb ist die Beziehung jetzt nichts mehr wert, sondern verändert sich. Das merke ich auch in meinem meinem Weg innerhalb der Gemeinschaft haben sich meine Beziehungen auch verändert. Und was mein ganz großes Geschenk ist, was ich als mein persönliches Geschenk betrachte, ist, dass auch unter meinen leiblichen Geschwistern Menschen sind, die meine besten Freunde sind. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber das ist mir ein großes Geschenk. Aber und umgekehrt, unter den Geschwistern in der OJC habe ich auch so tiefe Freundschaften, dass ich einige Leute hätte, zu denen ich gehen würde.
Wie ist es bei dir, Ursula?
Also diese eine Person, dieser eine Mensch, der mir so nahe steht oder der mir so besonders wichtig ist, den habe ich nicht. Also es gibt viele Menschen, die mir, wo ich sagen würde, die stehen mir nah, aber es gibt nicht diese eine Person, sondern da würde ich immer sagen, das sind mehrere oder ein kleiner Kreis von Menschen, die mein Leben wirklich, also wo ich wirklich denke, die müsste ich haben, sonst wird es mir schlecht. Also die mir einfach wichtig sind, ja, die mir, wo mir Nähe gegeben ist und so. Ich möchte aber da noch sagen, dass ich das ganz wichtig finde. Also ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist die Freundschaft. Habe ich gemerkt, also gerade für mich als Singlefrau ist Freundschaft ganz wichtig. Also eben ein paar Menschen, mit denen ich eng verbunden bin und auch ohne Austausch, verordneten Austausch sozusagen, einfach sein kann, die ich, wie ich bin. Also ohne mich, mit denen ich abends spielen kann und mich furchtbar aufführe, weil ich verliere. Mhm. Gerade am Sonntag, ganz frisch. Und die mögen mich trotzdem. Mhm. Also so irgendwie. Und dann kommt für mich noch dazu, dass es tatsächlich also so gewachsene Freundschaften finde ich wichtig über längere Zeit. Das sind ganz wichtige Beziehungen. Und wichtig finde ich auch, dass ich mir das wirklich bewusst überlege, gibt es ein paar Menschen in meinem Leben, einen, zwei, wo ich mich richtig entscheide, die sollen auch nah an mich ran dürfen. Also da könnte ich jetzt ein oder zwei Namen nennen, wo ich das bewusst anstrebe. Also das fällt jetzt nicht einfach so mir in die Schoß oder das passiert nicht einfach so, aber wo ich weiß, mit der oder der und den beiden oder vielleicht auch einem meiner Brüder, ist mir das wichtig, dass die so nah an mich ran dürfen, dass sie wirklich alle, also alle meine Untiefen auch kennen.
Dann auch in Richtung zur Beziehung zu Gott. Wie wirkt sich denn dein Ledigsein in deiner Beziehung mit Gott? Gibt es da Momente, in denen es dir leichter fällt, damit in Beziehung auch oder in Verbundenheit mit Gott zu kommen? Oder gibt es da Momente, wo es dir schwerer fällt? Was hast du da so für?
Ja, klar, die gibt's, gibt die Momente, wo es mir schwerer und wo es mir leichter fällt. Das wird wahrscheinlich bei einer Ehefrau ähnlich sein, nehme ich an. Also was ich sehr besonders finde, ist, dass es für mich eben diesen, ich glaube, wenn ich verheiratet wäre, würde ich viel mehr dieses Urteil oder das, den Trost oder was immer bei meinem Mann suchen, was man halt so braucht im Alltag. Und da ich den Mann halt nicht habe und meine Katze nicht sprechen kann, ist das für mich wirklich sehr grundlegend wichtig, dass ich das immer wieder einübe, zu Jesus zu gehen damit. Also das ist die Instanz eigentlich. Also die, meine Gottesbeziehung ist wirklich also grundlegend wichtig für mich, weil ich viele Alltagssituationen oder viel, das sind ja oft auch gar nicht so die ganz großen, sind ja oft auch viele kleine Unebenheiten im Alltag, mit denen ich klarkommen muss, gerade in der Gemeinschaft. Man erlebt ständig irgendwie, die Menschen sind verschieden, die anderen machen das anders. Wieso hat der jetzt das gemacht und der hat mich nicht gesehen und der hat meins nicht genommen und ich darf nicht und was weiß ich, was da alles kommt. Und damit irgendwie wirklich Gottes Nähe zu suchen, bevor ich mich so arg da reinsteige. Und da war das für mich wirklich ganz wichtig zu denken. Und wenn ich jetzt die Kurve kriege und damit wirklich zu Jesus gehe und sage, hey komm, ich erzähl's dir nochmal, du warst zwar dabei, aber ich erzähl's dir einfach nochmal. Und ich sag dir jetzt mal, was ich denke. So. Und ich glaube, also das war für mich ganz wichtig an der Stelle. Es hat nicht immer so direkt funktioniert, aber je schneller ich das schaffe, zu Jesus zu gehen, desto besser tut es mir. Von daher würde ich sagen, also meine Gottesbeziehung ist gefördert worden durch mein Ledigsein, würde ich behaupten.
Ist es bei dir ähnlich, Rebecca? Oder hast du einen anderen Gedanken dazu?
Also natürlich ist auch meine Beziehung zu Gott die Grundlage des Lebens überhaupt. Und ob die anders wäre, wenn ich verheiratet wäre oder nicht, ist auch wieder dieses, es ist ja ein Entwicklungsweg, ne? Dann hätte sich auch diese Beziehung vielleicht einen Ticken anders entwickelt. Also ich erlebe, dass dieser Gott da ist. Wir reden ihn ja auch mit verschiedenen Worten an, mit Vater, wir reden zu Jesus, zum Heiligen Geist, dem Tröster. Er ist nie mein Ehemann, also dieses, auch in meinen intensivsten Gotteszeiten, also er nimmt nie diesen Platz ein, der hier auf der Erde der Mann wäre neben meiner Frau. Und das ist mir auch wichtig, und weil ich das auch schon von anderen anders gehört habe. Also ich würde jetzt nie behaupten, dass ich mit Jesus verheiratet wäre oder so. Also das finde ich schräg. Also das ist, könnte tatsächlich nur ein Mensch sein. Und da es diesen Menschen nicht gibt, bleibt dieser Platz leer. Und weil das so ist, bleibe ich auch immer trostbedürftig, weil ein leerer Platz Schmerz beinhalten kann, mal mehr, mal weniger. Und dann werde ich diesen Trost auch immer wieder brauchen. Und natürlich gehe ich zuerst zu Gott. Also oft, das hört sich so großartig an, manchmal sind es ja nur Stoßseufzer oder so. Genau. Also finde ich schwer zu sagen, inwieweit es mein Ledigsein, meine Gottesbeziehung beeinflusst. Aber vielleicht passt dazu, was mir noch eingefallen ist, zu diesen Vorteilen. Das passt irgendwie, ich mag ja das Wort nicht, aber passt irgendwie auch zu dem, was Ursula sagte. Wenn ich etwas vorteilhaft finde, dann, dass ich in meinem Leben herausgefordert bin, alles machen zu müssen. Das finde ich manchmal ganz schrecklich. Also ich bin allein im Urlaub, also muss ich mir überhaupt erstmal überlegen, dass ich in Urlaub fahre, wohin ich fahre, wie ich das organisiere, wie ich das Auto packe, welches Auto ich nehmen kann, was ich dann dort mache und so. Und das finde ich manchmal ganz schrecklich, weil ich finde, wenn ein Ehepaar sich das überlegt, dann können die sich das ja sicher auch aufteilen, bis dahin, dass sie sich die Strecke aufteilen können, die sie fahren. Aber der Vorteil ist, ich kann ganz viel. Also ich brauche keinen Mann, der mir das Auto aus der Parklücke fährt oder der, also es, ich erlebe in manchen Ehen, dass entweder der Mann oder die Frau natürlich Dinge tut, die der andere jeweils nicht tut. Und dann kann einer das ganz besonders gut oder so. Und das ist ja eine normale Aufteilung wahrscheinlich, ist ja auch sinnvoll. Aber mich stört das manchmal und ich denke, nein, ich kann das selber. Und das finde ich, das hat was von Vorteil. Aber nur, weil ich gezwungen werde. Manche Dinge würde ich auch gerne nicht können, aber muss ich halt. Als alleinstehende Frau. Ich bin nun mal 50 Jahre alt geworden als eine alleinstehende Frau und ich habe gewisse Dinge gelernt, akzeptiert, in mein Leben integriert und vieles davon ist gut, sehr vieles davon ist gut, wie ich mein Leben habe einrichten können und auch dürfen. Und das Privileg, in einer Gemeinschaft zu leben, ist ein großes Privileg. Und es gibt da Freiheiten, die ich auch entwickelt habe, die ich so schnell nicht wieder aufgeben würde. Weil, also der Trugschluss ist ja manchmal, wenn ich irgendwie träume oder vielleicht ganz traurig bin und mir dann vorstelle, es wäre sowieso alles anders, wenn ich einen Ehemann hätte, dann stelle ich mir vor, ich hätte einen Ehemann, mit dem ich seit 25 Jahren verheiratet bin. Aber das stimmt ja nicht. Das wird es nie mehr geben. Sondern wenn, dann würde ich heute oder morgen anfangen, mit einem mir völlig fremden Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und das halte ich für schwierig, wenn ich 50 bin und der andere vielleicht auch schon älter ist, vielleicht auch schon gescheiterte Beziehungen hinter sich hat oder so. Das halte ich für eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also dazu ist mein Leben dann doch zu gut, als dass ich dieses Wagnis, dann müsste ich ja mein Leben hier aufgeben, und dieses Wagnis einzugehen, das, denke ich, da müsste schon ein ganz besonderer Mensch vorbeikommen, der das Schild irgendwie trägt. Ich bin es und für mich lohnt es sich oder so. Aber was ich auch immer, worum ich Ehepaare beneide, die lange verheiratet sind, und das ist der größte Neidpunkt, ist die Vertrautheit, die ich wahrnehme. Das ist auch jenseits der Worte oder so, wie die miteinander umgehen, wie sie zueinander stehen, zum Teil seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und diese Vertrautheit habe ich nicht und die habe ich vielleicht noch mit meinen Schwestern, also mit meinen leiblichen Schwestern, weil die mich eben auch seit 50 Jahren kennen. Aber diese Vertrautheit werde ich ja nicht in 3 Jahren mit einem bisher noch fremden Mann haben. Ne? Das ist eine Frucht von langem gemeinsamen Leben und Konflikten und allem. Also was für die Gemeinschaft gilt, das gilt natürlich dann auch in besonderer Weise für die Ehegemeinschaft Mann und Frau. Und ich sehne mich sehr oft nach dieser Vertrautheit, nach dieser ganz, ganz tiefen, wo man nichts groß erklären muss. Aber das werde ich so schnell nicht haben, egal. Auch wenn ich heute anfange, eine Beziehung zu einem Mann zu bauen, wird das Jahre brauchen. Und ganz ehrlich, ob ich so ein Wagnis eingehen würde, glaube ich nicht. Hm. Dafür ist der Preis zu hoch.
Verständlich. Mhm. Damit hast du sogar die nächste Frage sogar schon angefangen, und zwar nämlich die Neidfrage. Da würde ich dich jetzt mal direkt fragen, Ursula. Hattest du jemals mal Neid gegenüber Ehepaaren oder Familien empfunden?
Oh ja.
Oh ja.
Immer wieder. Und das war aber ganz förderlich eigentlich, weil es bewirkt hat, dass ich dieser, also Neid bedeutet ja immer, irgendwie da ist was in mir nicht zufrieden. Also wenn das, was der andere hat, plötzlich mich so aufregt, ja, dann stimmt ja bei mir irgendwas, da ist bei mir irgendwas unzufrieden. Sonst müsste ich den ja nicht, das könnte ich dem das ja gönnen, wenn ich das genug hätte. So. Aber, und das war auf jeden Fall, hat es mich darauf aufmerksam gemacht. Und es waren bei mir oft die, also es waren so banale Dinge wie ein Ehepaar, ich wohne mit einer Familie im Haus, die kriegen ein zweites Kind und sofort steht ein größeres Auto vor der Tür. Die Gemeinschaft sagt sofort, oh, die kriegen noch ein Kind, die kriegen ein großes Auto, die brauchen ein größeres Auto, zack, ist es da. Die brauchen mehr Raum, zack, muss einer umziehen, damit da mehr Raum ist. Und also diese, was ja was Positives ist, dass Familie in der Gemeinschaft auch geschätzt wird als und unterstützt wird. Ganz positiv. Aber es aus der Nähe zu erleben, dass die Bedürfnisse der Familie so offensichtlich sind, halt auch, und dass dem so einfach auch Raum gegeben wird, während, also ich rede jetzt nicht von heute, sondern von vor vielleicht 25 Jahren oder so, ich als Ledige, von mir wurde erwartet, dass ich natürlich am liebsten in der WG wohnen möchte, weil ich bin ja allein und ich freue mich doch, wenn ich mit anderen zusammen wohnen kann. Das fand ich schon schwierig oder da war ich auch neidisch und habe gedacht, ich möchte auch ein schönes Auto fahren, ich möchte auch nicht immer teilen, ich möchte auch einen schönen Wohnraum und ich habe auch ein Bedürfnis, ja. Und aber dem auf die Spur zu kommen in mir, also zu merken, ah, ich habe da ein ich bin gar nicht so zufrieden mit dem Keller oder wo ich wohne oder mit dem gar kein Auto haben oder so, sondern da ist ja was, was ich möchte, was ich vielleicht auch brauche oder haben möchte, ja. War eigentlich was Positives oder war was Sinnvolles, weil ich dem dann nachgehen konnte. Und dann habe ich eben auch das nach außen getragen oder ich habe dann eben auch gesagt, hey, ich möchte bitte auch das oder das. Ich habe jetzt nicht auch, sondern also nicht auch, weil die Familien das haben, sondern weil es mein Bedürfnis ist. Und also meinem eigenen Bedürfnis auf die Spur zu kommen, mehr, das hat es schon bewirkt. Das zu beobachten, wie es um mich rum ist. Ja. Und was Rebecca sagt, kann ich 100% unterstreichen. Das finde ich auch nach wie vor was Schönes, was ich auch sehr schätze an Ehebeziehungen, wenn ich das erlebe, dass so eine Vertrautheit gewachsen ist. Aber wo es auch schmerzt, ne? Weil man eben merkt, das habe ich halt nicht und das werde ich auch nicht mehr haben.
Ursula, du hast gesagt, dass vor 25 Jahren war das so und heute aber nicht mehr. Was hat sich denn da getan für Ledige in der OJC? Was hat sich denn verändert? Oder wie würdest du das damals beschreiben, was damals war? Mhm. Und wie ist es jetzt heute? Was hat sich verändert? Ganz konkret vielleicht 2, 3 Sachen.
Also das eine ist, glaube ich, schon, dass es irgendwie deutlicher geworden ist, dass auch ein Single-Mensch, ein lediger Mensch irgendwie eine Art von persönlichem Lebensraum braucht und dass der unterschiedlich groß sein kann. Manche Leute können in einem Einzimmer-Apartment super leben und andere brauchen ein bisschen mehr Platz, um wirklich sich da gut zu fühlen irgendwie und gestalten zu können und so. Also dass auch Ledige brauchen Gestaltungsräume, brauchen abgeschlossene Räume, die sie auch mal zumachen können, dass das mehr wertgeschätzt und mehr gesehen wurde. Dass es da eine Zeit gab, wo das mehr in den Blick kam und wo vielleicht auch wir Ledigen selber mehr dazu stehen konnten. Ich habe das jetzt von mir aus beschrieben. Mir ist das da aufgefallen, dann offensiv, ne, wie ich bin ja ein offensiver Christ, also bin ich das angegangen oder konnte das irgendwie auch sagen oder besser ausdrücken und das wurde auch gehört. Und wir sind älter geworden. Ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit dem Alter zu tun. Also wo ich 20 oder 25 war, da war das tatsächlich nicht so wichtig, ob ich jetzt, also ich habe gerne in WGs gewohnt und das war schön und das hat mich auch bereichert. Aber wenn man dann mal so um die 40 ist, dann braucht man wirklich was anderes und dazu zu stehen und das zu vertreten und das damit auch gehört zu werden. Also das, finde ich, ist echt ein Schritt, der sich verändert, oder ein Entwicklungsschritt gewesen in der Gemeinschaft.
Rebecca, wie siehst du das? Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, das waren intensive Entwicklungsschritte, die auch nicht reibungslos waren. Also ich erinnere mich an eine Assoziierten-Retreat, wo wir vielleicht 3 oder 4 Ledige waren und dann noch 4, 5 Leute, die in einer Beziehung leben, also quasi verheiratet und auch kleine Kinder. Und dann haben wir ausgetauscht, wie wir unsere Armut, also wie wir das leben und wie wir das Leben gestalten und so. Und nachdem dann die 3 Ehefrauen ausgetauscht haben, wie toll das ist, dass sie da eigenen Wohnraum haben, da weiß ich nur noch, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich dachte, es kam keiner auf die Idee, dass ein Single einen eigenen Wohnraum haben könnte. Also es ist ja nicht nur, ich habe weniger Raum zur Verfügung, sondern es war auch so eine Nichtachtung. Und ich selber als Single musste das auch erst lernen, dass ich diese Achtung und Beachtung brauche. Auch von denen, die bei uns Wohnraum und Geld und sonst was verwalten. Weil dann kam das tatsächlich in Gang und wir waren in einer 5er-WG. Und jetzt musste die OJC 5 einzelne Wohnräume für ledige Frauen finden. Das war schon richtig mit Geld verbunden und dem musste man Aufmerksamkeit geben. Und das war nicht einfach. Und ich bin der OJC sehr, sehr dankbar, dass sie sich auf diesen Entwicklungsschritt eingelassen hat. Und dass es heutzutage selbstverständlich ist, dass ich als ledige Frau einen eigenen Wohnraum habe. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich denke, ich könnte auch wieder in der WG wohnen. Aber ich habe 10 Jahre in WGs gelebt hier, in wechselnden WGs. Und das war dann irgendwann auch wirklich vorbei. Und das wollte ich gern sagen, die OJC hat sich ja mit uns verändert. Wir haben uns verändert. Mhm. Wir haben, jeder von uns, die Verheirateten und Unverheirateten, wir alle tragen etwas bei. Und so verändert sich die OJC mit uns und durch uns. Und wir uns auch. Also genau, so ist die OJC auch an diesen Fragen gewachsen und ich bin sehr froh darüber.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal echt, ist mir wichtig zu sagen, dass ich das immer erlebt habe, als auch wenn das Neidsituationen gab, immer als einen großen Vorteil erlebt habe und etwas sehr Schönes, dass ich hier mit Familien und Ehepaaren so nah zusammenleben kann. Also das führt mich natürlich an den Schmerz irgendwie auch. Aber ich habe es auch sehr geschätzt, weil es auch zum Beispiel mir geholfen hat, meine rosaroten Illusionen von, ach, muss es schön sein, wenn immer jemand da ist, wo ich mich anlehnen kann oder eine starke Schulter. Das erlebt man ja auch aus der Nähe dann anders. Ne? Man erlebt ja auch mal mit, dass es da mal Krach gibt und dass der Mann halt mal nicht da ist oder dass andere Fragen auftauchen und so. Und das, also das alles so aus der Nähe zu erleben, fand ich sehr bereichernd, sehr hilfreich, sehr fruchtbar. Ich weiß nicht, wie das andersrum ist für die Ehepaare, aber von meiner Seite aus würde ich da sagen, das ist eine sehr schöne Einrichtung. Auch, dass wir nicht so voneinander getrennt sind, sondern dass wir miteinander in Häusern leben, nah beieinander, in den Arbeitsteams gemischt sind. Und ich erlebe mich wirklich gleichberechtigt in dieser Gemeinschaft. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es irgendwie schwerer hätte, nicht mehr.
Dem würde ich gern zustimmen. Also ich habe sehr, sehr profitiert dadurch, dass ich so nah leben kann mit anderen Singles, mit älteren, jüngeren und mit Familien, mit jüngeren Kindern, älteren. Also diese Art des gemeinsamen Lebens ist für mich wirklich, halte ich für ein Privileg. Und ich weiß ja auch, dass es viel kostet, also dass viele unserer OJC-internen Gespräche, Absprachen, vielleicht auch Streitigkeiten damit zusammenhängen, dass man ständig herausfinden muss, was wird jetzt gebraucht, wo sind die Grenzen dessen, was können wir ermöglichen. Und da wir alle so sehr unterschiedlich sind und nah beieinander leben, muss man unendlich viel reden und denken und wieder neu probieren und so. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich in einer Gemeinschaft lebe, die genau das aber auf sich nimmt.
Dann würde ich jetzt auf die Frage mit der Einsamkeit eingehen. Und zwar die erste Frage würde ich dich gerne fragen, Rebecca. Und zwar, in welchen Situationen spürst du Einsamkeit und wie zeigt sie sich bei dir?
Das ist eine schwere Frage. Ich kenne das Gefühl von Einsamsein. Also ich bin in meinem Leben schon viel allein. Und ich habe ja auch gesagt, es hat viele Vorteile. Also ich will ja eine eigene Wohnung haben. Aber ich bin auch viel allein. Und das schmeckt mir nicht immer. Ich wäre schon froh, da wäre jemand. Zum Glück habe ich einen Hund, der ist da. Aber das Einsamsein ist nochmal was anderes. Da geht es eher um zum Beispiel, dass ich bestimmte Erfahrungen mache und in dieser Erfahrung bin ich allein. Diese Erfahrung kann ich nicht mal eben so teilen mit jemandem. Ich nehme mal an, dass es Eheleuten da genauso geht. Aber das bleibt, ne? Dass ein Mensch ja auf sich geworfen ist und sicher kann nahe Menschen und ein Ehepartner einiges abfedern, aber dieses ganz, ganz tief drinnen, in guten, also vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten, in Erfahrungen, die nur ich mache oder nur ich jetzt mache. Und das muss ich aushalten. Und rechts und links und oben und unten geht es den Menschen anders. Und vielleicht so anders, dass sie noch nicht mal verstehen können, was ich jetzt gerade erlebe oder durchlebe. Das ist eine Form von Einsamkeit, die bitter ist. Und ich bin froh, dass ich Menschen habe, die, also auch innerhalb der Gemeinschaft, dass ich dann Nähe suchen kann. Und das ist jetzt nicht die Nähe, ich kuschel mich auf deren Schoß, aber immerhin, ich weiß, da ist jemand. Und dieser andere muss das ja auch noch nicht mal genau verstehen, aber ich kann dann tatsächlich auch zu jemandem gehen.
was ich wahrnehme, was du sagen möchtest, ist, dass du irgendwo zu jemandem gehen kannst und da sein kannst und es hilft deiner Einsamkeit, es hilft dir in der Einsamkeit, ohne dass der andere irgendwas dafür tun muss. Ja, sondern es ist einfach dieses, du kannst da sein und der andere ist da und du hast einen Platz bei ihm und du hast einen...
Und trotzdem muss ich meine eigene Einsamkeit aushalten in mir. Also der andere springt da nicht rein. Und das ist ja auch gut so. Also
er kann dich nicht erlösen.
Genau, der erlöst mich nicht, aber ich kriege einen Raum und sei es nur eine Tasse Kaffee, in dem, dass ich in diesem Raum sitze mit einer Tasse Kaffee und dann halte ich die Einsamkeit mit jemandem anderen so zusammen aus, sozusagen. Eher so in die Richtung.
Und der muss auch gar nicht die Gründe und der muss gar nicht Lösungen haben und Gründe oder so.
Einfach, dass er da ist, so zum Beispiel.
Bitte?
Einfach, dass er da ist, zum
Beispiel.
Einfach
das Dasein, genau. Und dass ich da sein, also du da sein kannst.
Ja, und das hätte ich auch noch zu dem gesagt, mit dieser Frage, wo wir vorher nicht genau wussten, mit den Seufzern vor Gott oder so. Also mein häufigster Seufzer zu Gott ist, dass du da bist. Also das ist das Wichtigste. Ich sage ihm jetzt nicht immer zu, was er machen soll oder wie er noch irgendwie Wunder tun soll, wobei das auch manchmal nicht schlecht ist, aber dieses, dass du da bist und da darum geht es zutiefst, dass er mit mir ist, ohne, also das Sein vor dem Tun und das auch bei Gott. Und das ist mein größter Seufzer und das brauche ich dann, wenn ich mich einsam fühle. Und das kann auch nur er mir geben. Aber weil das ja auch kein Gefühl ist, was ich abrufen kann einfach oder was ich einfach machen kann, ist es sehr hilfreich, dass es Geschwister um mich herum gibt, die mir so vertraut sind, dass ich mit diesem inneren mit dieser inneren Leere dorthin kommen kann und es mit ihnen zusammen aushalten kann. Das aber füllen muss es dann jemand anderes.
Ja, die nächste Frage ist eigentlich, will es sich schon beinahe doppeln von dem, was wir vorher gehört hatten. Da ging es auch wieder um diese Person, zu der ihr gerne wärt. Habt ihr auch jetzt gerade ganz gut geäußert. Deswegen würde ich jetzt wieder ein bisschen mehr in die Richtung Gemeinschaft gehen, der ÖOC. Und da wollte ich dich, Ursula, fragen, fällt es dir leichter, dich in Gemeinschaft einzubringen oder dich zurückzuziehen als selige Person? So zum Beispiel nach einem Single-Share in der ÖOC. Also fällt es dir leichter, als selige Person zu sagen, jetzt bleibe ich halt mal länger da oder so?
Ich glaube, dass das ganz schön schwierig ist oder es ist mir lange Zeit nicht so leicht gefallen, rauszufinden, was mir wirklich gut tut und was wirklich mein Bedürfnis ist, weil in der Gemeinschaft sehr viel Angebot ist zum sich, also zur Zerstreuung oder zur Geselligkeit oder so. Und Geselligkeit habe ich gern, da bin ich gern dabei, ich will auch nichts verpassen, auf keinen Fall. Und so und irgendwie so dieses dieses Angebot ist sehr viel, es gibt sehr viel Angebot da in der Gemeinschaft und da ich ein aktiver Mensch bin und gern dabei bin, ist die Gefahr schon eher gegeben, dass ich mich dann überfordere und die Nase dabei haben will oder dabei sein möchte und gar nicht spüre oder erst hinterher spüre, oh, das war jetzt zu viel oder ich werde auf einmal aggressiv oder ich habe keine, also irgendwie passt es nicht mehr. Und eigentlich erst hinterher merke, ich habe eine Grenze überschritten und ich wäre jetzt vielleicht besser schon mal wieder bei mir gewesen. Also muss bei mir wieder einkehren. Und das ist mir eine lange Zeit schwer gefallen. Und zumal das auch in meinem Verständnis eine Zeit lang so war, das war auch in den, ich bin ja schon beinahe 30 Jahre da, also es war in den Anfangsjahren so, dass ich wirklich gedacht habe, gemeinschaftsfähig bin ich dann, wenn ich alles mitmachen kann. Ich überall dabei sein kann und das alles aushalte und überall, also so viel Kraft habe, das alles mitzumachen, dann kann ich hier bleiben. Na, dann bin ich ja fähig für die oder gemeinschaftsfähig. Und irgendwann zu merken, dass das gar nicht stimmt und dass gemeinschaftsfähig eigentlich bedeutet, dass ich meine Grenzen gut kenne. Also dass ich meine Grenzen spüre und mich auch entsprechend verhalten kann. Auch mal sagen kann, nach einem Sing and Share, wenn dieser Teil des Lobpreises mich sehr tief anspricht und ich dann merke, ich ertrage jetzt gar nicht diesen Lärm da unten oder ich will jetzt gar niemand sehen. Entweder ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen da oben oder ich gehe einfach stracks nach Hause und habe dort noch ein bisschen, bleibe noch ein bisschen in dieser Gottesnähe, das dann auch zu machen, also das ernst zu nehmen irgendwie. Das wäre jetzt so das Beispiel. Oder, also früher hatten wir ja auch sehr viele Erzählabende, wo dann ausländische, also Projektpartner da waren. immer sehr interessante Abende, die habe ich einfach sehr geliebt. Aber dann manchmal auch zu merken, ich pack's einfach nicht mehr. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich bin einfach voll bis oben hin. Wenn ich da jetzt hingehe, dann bin ich zwar physisch anwesend, aber ich bin eigentlich nur noch ärgerlich. Ja, es ist einfach kein Platz mehr, noch was aufzunehmen. Und dann wirklich mir das auch zuzugestehen. Ich darf mir das erlauben, dass ich jetzt mal nicht gehe, sondern zu Hause bleibe und lieber ein bisschen auf dem Sofa sitze und bei mir lande und irgendwie wieder ein bisschen Platz schaffe, sozusagen, in meiner Seele, in meinem Herz. Also dieses Maß an, wo lasse ich mich ein, wo bin ich dabei, wo gebe ich mich auch rein irgendwie und wo ist aber auch mal Rückzug angesagt und wo brauche ich auch mal Zeit einfach für mich alleine mit Gott oder einfach mal zu Hause sein, bei mir sein oder mal alleine Spaziergang machen oder so.
Ja, das gibt es ja in vielen Situationen, ne, die auch nach dem Gottesdienst. Manche bleiben noch länger oder wenn man sich festgequatscht hat. Aber ja, natürlich habe ich eine große Freiheit, selber zu entscheiden, wann ich gehe oder wann nicht. Wie viel ich mich da einlasse oder auch zuzulassen, dass ein Plan, den ich vielleicht hatte, sich spontan ändert. Also da habe ich eine große Freiheit, die genieße ich auch, dass ich sehr spontan sein kann und mich auf den anderen Menschen einlassen kann, wenn ich das möchte. Und wenn es dann bedeutet, dass ich da noch stundenlang sitze, ist es gut, weil es bin ja nur ich, der das entscheidet. Oder wenn ich dann denke, nee, ich will jetzt sofort nach Hause, ist es genauso gut. Und da habe ich schon eine größere Freiheit, denke ich.
Und die Gefahr könnte schon auch sein, dass man als Single-Mensch eben denkt, ah, da ist was los, also jetzt für mich die Gefahr, da ist was los, da will ich hin, um sich abzulenken, weißt du, von vielleicht von so Einsamkeitsgefühlen oder so, weil man dann denkt, ah, da ist was, da gehe ich da hin, ich bleibe jetzt da, weil da kriege ich was oder so. Aber ja, das kann schon sein, kann schon mal passieren.
Okay. Da will ich auf jeden Fall zur letzten Frage mal kommen. Und zwar steht in der JOC-Grammatik, eine besondere Gabe der Ledigen ist es, sich der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und da geht es auch so ein bisschen um das Gefühl, um diese Aussage. Und da will ich fragen, Rebecca, ist es für dich eine Bereicherung oder ist es für dich sogar eine Belastung? Oder ist es auch situationsabhängig vielleicht sogar in Sachen, also wenn es vor allem um die Arbeit vielleicht auch geht?
Ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten Mitarbeiter in Kirchgemeinden, die meisten Mitarbeiterinnen ledige Frauen sind oder so. Also von daher ist es zahlenmäßig wahrscheinlich auch wirklich so. Aber ich würde auch das nicht, ich kann das nicht trennen von dem Rest meines Lebens. Also ich stelle mich ja nicht zur Verfügung, weil ich Single bin, sondern weil ich gerufen werde, weil ich gebraucht werde, weil ich etwas kann in der Situation. Klar, ich kann dann über meine Zeit frei einteilen, das stimmt natürlich, also frei entscheiden. Ich habe auch meine Bedingungen, unter denen ich gut funktioniere. Und da weiß ich ja, was die Grenzen sind an Arbeitszeit oder so. Aber das hat jetzt mit meinem Single-Sein irgendwie nicht so zu tun, darum kann ich das schlecht sagen. Sondern das hat eher zu tun mit meinem Gesundheitszustand oder mit dem, wie viel noch alles zu tun ist oder was noch an mir hängt oder so. Eher solche Sachen.
Es hat schon so ein bisschen diesen bisschen negativen Beigeschmack, wenn man das so hören will. Naja, die sind halt einsetzbar. Die kann man immer schön einsetzen. Die haben ja kein Kind und kein Rind. Die Ledigen, die können ja jederzeit. Die müssen auf nichts Rücksicht nehmen und so. Und so ein bisschen diese Verfügbarkeit, das kann man auch mit dem Ohr hören, man muss aber nicht. Und man kann es auch so rumhören, das ist wirklich, was ich vorhin von der Freiheit gesagt habe. Also ich habe eine große Freiheit, auch mich einzubringen. Und ich habe jetzt gerade eben nochmal dieses Wort ausgetauscht und habe gedacht, für mich geht es da um Hingabe eigentlich. Also bin ich bereit, was ich habe, hineinzugeben und also an Jesus hinzugeben im Rahmen der Gemeinschaft. Und das würde ich da drunter fällt dann auch verfügbar sein oder so. Und ganz wichtig wäre für mich, das Problem bei Ledigen ist ja oft, dass du nicht nach Hause musst, um das Essen für die Kinder zu machen oder weil dein Ehemann von der Arbeit kommt und irgendwas, sondern da ist ja nichts zu Hause, was ich tun müsste, sondern ich kann so lange arbeiten, wie ich will. Ich kann um 7 noch im Büro hocken, da kommt der Gerd irgendwann und sagt, du bist ja noch da. Ja, ich will was fertig machen, mach ich halt fertig, wird's halt 7. So, also die Gefahr, dass das so, wir sagen im Mittagsgebet eben immer, ich gehöre nicht der Arbeit. Und ich glaube, das ist ein ganz, also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Satz, dass die Arbeit nicht in die Mitte rutscht, in die Mitte meines Lebens rutscht. Genau, die Mitte gehört Gott in meinem Leben. Und da soll nicht die Arbeit hinrutschen. Und die Tendenz dazu, glaube ich, ist bei Ledigen eher gegeben oder die Gefahr ist ein bisschen größer, dass man das, dass da irgendwie was verrutscht, weil das Korrektiv vielleicht auch nicht so da ist oder so. Und eine Familie, also wenn ich in WGs gewohnt habe, dann war das eben immer so, das holt dich auch raus, ja. Wenn du abends kommst von der Arbeit oder vom Studium und da hocken noch 3 rum und dann hockt man sich an den Tisch und isst was und redet, dann hörst du von denen, ah, was haben die erlebt und so, das holt dich einfach raus aus dem, was du selber, dein kleines Ding da. Und wenn du das nicht hast, dann bleibst du eben so in deinem Saft sozusagen immer. Das kann dann schon auch mal nicht so gut sein.
Und was dazu passt und gehört, das gilt natürlich auch für alle Leute, aber eben auch für Singles, wenn du nach Hause kommst und da ist nichts, dann muss man als erwachsener Mensch ja lernen, ich muss auch noch Kraft haben, wenn ich nach Hause komme, sonst wird da nämlich auch nichts. Also wenn man, ich stelle mir vor, wenn eine Mutter nach Hause kommt und dann bricht der Abendwahnsinn aus, hieß es bei uns immer, dann wird Abendbrot gegessen, dann müssen alle irgendwie vielleicht in die Badewanne, in die Dusche, Zähne putzen, singen, beten, ins Bett und so. Der Abend ist soweit jedenfalls gestaltet, sicher auch nicht nur lustig und schön, aber wenn ich nach Hause komme, muss ich selber alles gestalten. Und jedes Ritual muss ich machen und jede Idee, die ich umsetzen will, muss ich haben und umsetzen. Das heißt, ich musste lernen, ich muss Kraft übrig haben am Abend. Es kann mal einen Abend geben, an dem ich einfach nur ins Bett falle. Aber wenn das die hauptsächlichen Abende sind, dass ich von meiner Couch nicht runterkomme, weil ich keine Kraft mehr habe, Freizeit zu gestalten, dann ist was sehr schief. Und das ist dann auf jeden Fall für mich jedenfalls ein Alarmzeichen, das mit verfügbar sein oder so übertrieben habe. Und das ist nicht gesund, das halte ich nicht lange durch.
Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ledig sein ist nicht meine Identität.
Eben, das meinte ich auch.
Das ist ganz wichtig. Da habe ich gelernt zu unterscheiden. Meine Identität ist, ich bin Gottes Ebenbild als Frau. Das ist meine Identität. Und alles, was dann kommt, ich bin Singlefrau, ich bin in der OJC, ich bin was weiß ich was, das ist Bewährungsfeld und Gestaltungsraum. Darin habe ich mich zu bewähren. Aber meine Identität ist es nicht. Und das zu unterscheiden, war für mich ein ganz wesentlicher Schritt.